Hast du schon mal einen Fehler gemacht, den du gerne ungeschehen machen würdest? Vergangene Fehler zu korrigieren ist eines der vielen Gründe, warum wir das Konzept der Zeitreise so faszinierend finden. Nichts ist festgelegt, man bewegt sich durch die Zeit und ändert das Universum, wie es einem gefällt. Zumindest in Science Fiction. Aber sind Zeitreisen in unserem Universum möglich oder handelt es sich wirklich nur um Science Fiction? Unser modernes Verständnis von Zeit und Kausalität geht auf die allgemeine Relativitätstheorie zurück. Die Theorie, wie jedem bekannt, fasst Raum und Zeit zu einer einzigen Einheit zusammen, der Raumzeit, und liefert eine bemerkenswerte Erklärung dafür, wie beide funktionieren. Diese Theorie existiert seit mehr als 100 Jahren und wurde experimentell mit extrem hoher Präzision überprüft, sodass die Physiker ziemlich sicher sind, dass sie eine genaue Beschreibung der kausalen Struktur unseres Universums liefert. Und seit Jahrzehnten versuchen Physiker mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie herauszufinden, ob Zeitreisen wirklich möglich sind. Man kann Gleichungen aufstellen, die Zeitreisen beschreiben und die mit der Relativitätstheorie vollständig kompatibel und konsistent sind. Aber Physik ist keine Mathematik und die Gleichungen sind bedeutungslos, wenn sie nichts mit der Realität zu tun haben. Es gibt zwei Hauptargumente, die dafür sprechen, dass diese Gleichungen unrealistisch sein könnten. Das erste Problem ist die praktische Natur. Der Bau einer Zeitmaschine scheint exotische Materie zu erfordern, das heißt Materie mit negativer Energie. Alle Materie, die wir in unserem täglichen Leben sehen, sie hat positive Energie. Materie mit negativer Energie kann man nicht einfach so finden, aber man kann sie erzeugen. Aus der Quantenmechanik wissen wir, dass solche Materie zumindest theoretisch erzeugt werden kann, allerdings in sehr geringen Mengen und für kurze Zeit. Es ist jedoch nicht bewiesen, dass es unmöglich ist, exotische Materie in ausreichenden Mengen zu erzeugen. Außerdem könnten andere Gleichungen entdeckt werden, die Zeitreisen ohne exotische Materie ermöglichen. Deswegen gehe ich auch jetzt nicht weiter darauf ein. Und deshalb könnte es sich bei diesem Problem lediglich um eine Einschränkung unserer derzeitigen Technologie oder unseres Verständnisses der Quantenmechanik handeln. Das andere Hauptproblem ist weniger praktisch, aber viel wichtiger. Es handelt sich um die Beobachtung, dass Zeitreisen der Logik zu widersprechen scheinen, und zwar in Form von Zeitreiseparadoxien. Es gibt mehrere Arten solcher Paradoxe, aber die problematischsten sind Konsistenzparadoxe. Diese sind ein beliebtes Phänomen in der Science Fiction und treten immer dann auf, wenn ein bestimmtes Ereignis zu einer Veränderung der Vergangenheit führt. Die Veränderung selbst jedoch verhindert, dass dieses Ereignis überhaupt eintritt. Nehmen wir zum Beispiel ein Szenario, in dem ich meine Zeitmaschine betrete, sie benutze, um 5 Minuten in die Vergangenheit zu reisen und dann die Maschine zerstöre, sobald ich in der Vergangenheit angekommen bin. Und ja, in diesem Szenario habe ich eine Zeitmaschine. Da ich die Zeitmaschine zerstört habe, wäre es mir unmöglich, sie 5 Minuten später wieder zu benutzen. Aber wenn ich die Zeitmaschine nicht benutzen kann, dann kann ich auch nicht in der Zeit zurückgehen und sie zerstören. Sie ist also nicht zerstört, sodass ich in der Zeit zurückgehen kann und sie zerstören kann. Die Zeitmaschine ist nur dann und nur dann zerstört, wenn sie nicht zerstört wird. Da sie nicht gleichzeitig zerstört und nicht zerstört sein kann, ist dieses Szenario inkonsistent und paradox. Ja, ihr könnt mir folgen? Gut. Bevor wir allerdings weitermachen, müssen wir einige Rechnungen bezahlen und unserem heutigen Sponsor huldigen. Ich kann das mit den Überleitungen so gut. Wie auch immer. Ihr könnt jetzt schon vorab auf nordvpn.com/entropybsi gehen und euch das Angebot sichern. Aber ich will dir mal was über NordVPN erzählen und was NordVPN für dich so tun kann. NordVPN ist perfekt, um deine digitale Sicherheit und Privatsphäre zu verbessern. Es verbirgt deine IP-Adresse, tarnt deinen virtuellen Standort, verschlüsselt deinen Datenverkehr und schützt dich vor verschiedenen Cyberangriffen. Der integrierte Online-Bedrohungsschutz von NordVPN ist eine Funktion, die dich umfassend schützt, wenn du online gehst. Sie neutralisiert Cyberbedrohungen auf deinen Geräten, bevor sie überhaupt Schaden anrichten können. Das Feature hilft dir, mit Viren verseuchte Dateien zu erkennen, verhindern, dass du auf schädliche Webseiten gelangst und blockieren Tracker sowie aufdringliche Werbung. Sobald du den umfassenden Bedrohungsschutz in den Einstellungen deiner NordVPN-App aktiviert hast, schützt sie deine Online-Aktivitäten, selbst dann, wenn du gar nicht mit einem VPN-Server verbunden bist. Zudem ist NordVPN eine Plattform, die kinderleicht zu bedienen ist und man nur mit einem Klick die Verbindung zu einem Land deiner Wahl herstellen kann. Dazu kommt eine recht beeindruckende Geschwindigkeit. Du hast 5100 Server in 60 Ländern zur Auswahl und 240 davon allein in Deutschland. Also schnapp dir den Deal unter nordvpn.com/entropywse. Teste die Software risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einem Gratis-Monat obendrauf. Und jetzt zurück zum Thema. Zeitreisende werden in der Regel in Filmen immer davor gewarnt, die Vergangenheit zu verändern und genau aus diesem Grund zu vermeiden, ihr früheres Ich zu treffen. In der Physik ist ein Paradoxon jedoch kein Ereignis, das tatsächlich eintreten kann. Es ist ein rein theoretisches Konzept, das auf Schwachsinn in der Theorie selbst hinweist. Mit anderen Worten, Konsistenzparadoxa bedeuten nicht nur, dass Zeitreisen ein gefährliches Unterfangen sind, sondern auch, dass sie einfach nur unmöglich sind. So Back to the Future is a bunch of... Und genau dies war eines der Beweggründe für den theoretischen Physiker Stephen Hawking, seine Vermutung über den Schutz der Chronologie zu formulieren. Sie besagt nämlich Folgendes: Zeitreisen sind unmöglich. Eine recht simple Formulierung. Diese Vermutung ist jedoch bislang unbewiesen. Außerdem wäre das Universum viel interessanter, wenn wir, anstatt Zeitreisen aufgrund von Paradoxien ausschließen, einfach die Paradoxien selbst beseitigen können. Ein Versuch, Zeitreiseparadoxe zu lösen, ist die Selbstkonsistenzvermutung des theoretischen Physikers Igor Dmitrievich Novikov, die im Wesentlichen besagt, dass man in der Vergangenheit reisen, sie aber nicht verändern kann. Wenn ich also versuchen würde, meine Zeitmaschine 5 Minuten in der Vergangenheit zu zerstören, würde ich feststellen, dass dies unmöglich ist, so Novikov. Die Gesetze der Physik würden sich irgendwie verschwören, um die Konsistenz zu bewahren. Die Kausalität würde mich davon abhalten, diese Maschine zu zerstören. Aber was nützt es, in der Zeit zurückzukehren, wenn man die Vergangenheit nicht ändern kann? Es gibt Zeitreiseparadoxe, die durch die Novikov-Vermutung nicht gelöst werden können. Damit sind wir wieder am Anfang, denn wenn auch nur ein einziges Paradoxon nicht beseitigt werden kann, bleiben Zeitreisen logisch unmöglich. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode. Moment, es ist nicht ganz so. Wir haben gezeigt, dass die Berücksichtigung mehrerer Geschichten oder Zeitlinien die Paradoxien auflösen kann. Und wir haben tatsächlich eine Lösung, mit der man jedes Paradoxon auflösen kann. Die Idee ist sehr einfach. Wenn ich mit der Zeitmaschine reise und diese verlasse, trete ich in eine andere Zeitlinie ein. In dieser Zeitlinie kann ich tun und lassen, was ich will, einschließlich der Zerstörung der Zeitmaschine, ohne dass etwas in der ursprünglichen Zeitlinie verändert wird. Da ich die Zeitmaschine in der ursprünglichen Zeitlinie, die ich für die Zeitreise benutzt habe, nicht zerstören kann, gibt es auch kein Paradoxon. Zeitreiseparadoxien werden damit tatsächlich aufgehoben und Zeitreisen werden möglich. Aber nur, wenn unser Universum die Koexistenz mehrerer Zeitlinien zulässt. Was im Klaren bedeutet, dass wir mehrere Zeitstränge hätten. Unser Universum hätte dann ja mehrere Zeitstränge. Und hat es das? Die Quantenmechanik scheint dies zumindest anzudeuten, wenn man Everetts Viele-Welten-Interpretation folgt, bei der sich eine Realität in mehrere Realitäten aufspalten kann, eine für jedes mögliche Messergebnis, zum Beispiel ob Schrödingers Katze lebt oder tot ist, oder ob ich in der Vergangenheit angekommen bin oder nicht. Es ist ein ziemlich simples Verfahren. Ja, die Katze ist in dieser Box, sie ist tot und lebendig zugleich. Wir wissen nicht, was dort drinnen passiert. Okay, es ist vielleicht nicht so simpel. Daher hole ich mir Hilfe von dem tollsten Erklärer auf YouTube überhaupt. Von mir selber, aus der Vergangenheit. Eine Katze in einer Box mit einem radioaktiven Atom. Dazu kommt ein Detektor, der den radioaktiven Zerfall messen kann. Und eine Flasche Gift. Sobald ein radioaktiver Zerfall des Atoms stattfindet, schlägt der Detektor aus und das Gift in der Flasche wird freigesetzt. Wenn kein Zerfall des Atoms stattfindet, wird der Detektor auch nicht ausgelöst. Es wird kein Gift freigesetzt und die Katze bleibt am Leben. Die Katze und der Detektor sind direkt mit dem Zerfall des Atoms verbunden. Die sind miteinander verschränkt. Die Wellenfunktion besagt uns doch, dass der Zustand des Atoms weder zerfallen ist, noch ist es ganz. Es befindet sich in einer Superposition von beiden Zuständen, solange keine Messung stattfindet. Das Atom ist mit dem Detektor verschränkt und mit der Katze. Also ist auch alles, was in der Box drin ist, in einer Superposition von der Detektor könnte einen Zerfall messen, das Gift wird freigesetzt und die Katze ist tot. Es findet keine Messung statt, das Gift wird nicht freigesetzt und die Katze ist noch am Leben. Die Umgebung in der Box ist miteinander verschränkt. Nur wenn wir die Box aufmachen und eine Messung stattfindet, muss sich die Umgebung aus der Superposition für einen Zustand entscheiden. Es findet ein Zusammenbruch der Wellenfunktion statt. Heutzutage wird das Experiment dazu genutzt, um Schrödingers Katze aufzuzeigen. Also unser Atom in der Box, welches den Zustandwechsel durchmacht. Von Zerfall und keinem Zerfall. Der Detektor verschränkt sich mit den Superpositionen des Atoms. Und dann stoßen wir auf ein Problem. In der Box wird der Detektor von unzähligen Luftmolekülen, Atomen und Photonen bombardiert. Sie werden sich natürlich anders verhalten, wenn der Detektor einen Zerfall messen würde. Also verschränkt sich auch der Zustand des Detektors mit dem Umfeld. Es findet eine Dekohärenz statt und spaltet beide möglichen Zustände des Zerfalls in zwei Realitäten. Und zu dem Zeitpunkt sind auch wir als Beobachter in zwei Welten gespalten. In einer Welt ist die Katze schon tot und in der anderen lebt sie noch. Die Katze ist bereits schon tot oder lebendig. Wir finden das Resultat nur heraus, weil wir die Box öffnen. Wir wissen, dass das gegenteilige Ergebnis des Experiments auch jemanden anderen passiert, der nicht mehr wir sind. Beide Beobachter waren mal eins, also wir. Aber sobald wir das Experiment gestartet haben, spalten sich die Welten. All das sind reale Teile der Mathematik hinter der Quantenmechanik. Die viele Welteninterpretation nimmt diese nur sehr ernst. So würden wir die Zeit spalten können und die Probleme der Paradoxien umgehen. Aber das sind alles nur Spekulationen. Eine konkrete Theorie für Zeitreisen mit mehreren Geschichten zu finden, die mit der allgemeinen Relativitätstheorie vollständig vereinbar ist, ist keine leichte Aufgabe. Und selbst wenn es uns gelingt, eine solche Theorie zu finden, würde es nicht ausreichen, um zu beweisen, dass Zeitreisen überhaupt möglich sind. Aber sie würde zumindest bedeuten, dass Zeitreisen nicht durch Konsistenzparadoxien ausgeschlossen sind. In der Science Fiction gehen Zeitreisen und parallele Zeitlinien fast immer Hand in Hand. Aber jetzt haben wir den Beweis, dass sie auch in der realen Wissenschaft Hand in Hand gehen müssen. Die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik sagen uns, dass Zeitreisen möglich sein könnten. Aber wenn dies der Fall ist, dann müssen sie auch mehrere Zeitlinien beinhalten. Viele Wissenschaftler sind sich bei einer Sache einig. Die Teilchenphysik steckt in großen Schwierigkeiten. Doch je nachdem, wen man fragt, bekommt man zu hören, dass die Ursache für das Problem an ganz unterschiedlichen Stellen zu suchen ist. Doch das Hauptproblem liegt im Standardmodell. Das hat nämlich eine extrem wichtige Aufgabe, die uns wohl alle betrifft. Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Teilchenphysik nach heutigem Stand zusammen. Es beschreibt alle bekannten Elementarteilchen und die wichtigsten Wechselwirkungen zwischen ihnen. Also all das, was uns einfach alles versucht zu erklären. Das Universum, die Kräfte des Universums, Teilchen, aus denen wir bestehen, und sie erklärt diese Katze hier. Und mein Stock, ich habe einen Stock gefunden. Die Physik steckt in einer Krise, weil das Standardmodell inzwischen so viele Risse aufweist, dass es an der Zeit sein könnte, unsere wohl wichtigste Theorie über Bord zu werfen und neu zu beginnen. Das klingt doch alles eher zermürbend. Und die Wahrheit ist, es kommt ein weiteres Problem dazu. Nach Billionen von Kollisionen und jahrelanger Datenerfassung und Zahlenknacken hat ein Forscherteam herausgefunden, dass das W-Boson, ein Teilchen des Standardmodells, etwas mehr Masse hat als erwartet. Nun, das klingt nicht nach einer großen Sache, oder? Naja, wenn die Messung tatsächlich korrekt ist, ist dies ein weiteres Zeichen dafür, dass unsere Theorien einfach falsch sind und dass es noch fehlende und wichtige Teile in der Funktionsweise des Universums gibt. Hier ist die Geschichte von der Krise, in der wir uns befinden. Die Teilchenphysik hat zwei Seiten, eine theoretische und eine experimentelle Seite. Auf der theoretischen Seite gibt es das Standardmodell, das wohl die erfolgreichste physikalische Theorie aller Zeiten ist, die jedoch mittlerweile einem Schweizer Käse ähnelt. Und dann gibt es Ideen für das, was jenseits des Standardmodells liegt. Das Standardmodell ist ein Vorhersagerahmen für das Verständnis der Teilchen in unserem Universum, ihrer Eigenschaften, ihrer Wechselwirkungen und ihres Zerfalls, sowie die Ergebnisse, die wir von einem bestimmten Laborexperiment erwarten. Es gibt auch Erweiterungen des Standardmodells, Möglichkeiten darüber hinauszugehen, die in den letzten 50 Jahren eingehend erforscht wurden, die aber auch überraschenderweise Sinn machen. Vielleicht kommt ja daher der schweizige Käsegeruch. Und leider haben wir auch bereits bemerkenswerte Risse in der Fassade des Standardmodells entdeckt. Dinge, die für uns sehr überraschend waren. Wir entdeckten, dass Neutrinos und Antineutrinos nicht masselos sind und nicht dieselbe Teilchenart bleiben. Wir entdeckten, dass es die dunkle Materie gibt und konnten alle Teilchen des Standardmodells als brauchbare Kandidaten für diese Materie ausschließen. Wir entdeckten die beschleunigte Expansion des Universums, die wir einer neuen Energieform, der dunklen Energie, zuschreiben, die wiederum durch nichts im Standardmodell erklärt werden kann. Wir wussten, dass es keine CP-Verletzungen in den starken Wechselwirkungen gibt, sondern nur in den schwachen Wechselwirkungen, obwohl das Standardmodell beide zulässt. Und schließlich leben wir in einem Universum, das überwiegend aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht. Aber die Gesetze der Physik weisen keine ausreichende Asymmetrie zwischen ihnen auf, um das an Materie reiche Universum zu schaffen, in dem wir heute leben. Das hört sich alles nicht gut an. Das Standardmodell ist aber nun mal der beste Leitfaden der Wissenschaft für die grundlegenden Gesetze des Universums und beschreibt sogar drei Grundkräfte, die unser Universum und alles in ihm steuern. Atomkerne werden durch die starke Kraft zusammengehalten. Bestimmte Kerne sind jedoch instabil und unterliegen einem radioaktiven Zerfall, bei dem langsam Energie durch Teilchenemission freigesetzt wird. Dieser Prozess wird durch die schwache Kraft angetrieben. Aber wir haben absolut keine Ahnung, warum und wie Atome zerfallen. Zudem werden nach dem Standardmodell die Kräfte durch Teilchen übertragen. Und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. In den 60er Jahren wurden eine Reihe von theoretischen und experimentellen Durchbrüchen vorgeschlagen, dass die schwache Kernkraft durch Teilchen namens W- und Z-Bosonen übertragen wird. Außerdem wurde postuliert, dass ein drittes Teilchen, das Higgs-Boson, allen anderen Teilchen, einschließlich W- und Z-Bosonen, Masse verleiht. Seit der Einführung des Standardmodells in den 60er Jahren haben sich die Wissenschaftler durch die Liste der vorhergesagten, aber noch nicht entdeckten Teilchen durchgearbeitet und ihre Eigenschaften gemessen. Und im Jahr 1983 lieferten zwei Experimente am CERN den ersten Beweis für die Existenz des W-Bosons. Es schien etwa die Masse eines mittelgroßen Atoms zu haben. In den 2000er Jahren fehlte nur noch ein Teil, um das Standardmodell zu vervollständigen und alles miteinander zu verbinden. Das Higgs-Boson. Und schließlich entdeckten die Wissenschaftler im Jahr 2012 das berüchtigte Higgs-Boson. Das Puzzle fand also letztendlich sein fehlendes Stück. Das Standardmodell war vollständig und alle von uns durchgeführten Messungen stimmten wunderbar mit den Vorhersagen überein. So dachten wir zumindest. Antiprotonen sind die Antimaterie-Version von Protonen mit genau derselben Masse, aber entgegengesetzter Ladung. Protonen bestehen aus kleineren Elementarteilchen, den Quarks, und Antiprotonen dementsprechend aus Antiquarks. Und genau dann, durch die Kollision zwischen Quarks und Antiquarks, entstehen W-Bosonen. Und auch nicht jedes Mal werden sie erzeugt. Es wird nur ein erzeugt. In 10 Millionen Kollisionen. Zudem zerfallen die W-Bosonen so schnell, dass sie nicht direkt gemessen werden können. Daher verfolgen Physiker die Energie, die bei ihrem Zerfall entsteht, um die Masse der W-Bosonen zu messen. In den 40 Jahren seit dem ersten Nachweis des W-Bosons haben die Wissenschaftler in aufeinanderfolgenden Experimenten die Masse des W-Bosons immer genauer gemessen. Aber erst seit der Messung des Higgs-Bosons, das allen anderen Teilchen Masse verleiht, konnten die Forscher die gemessene Masse der W-Bosonen mit der vom Standardmodell vorhergesagten Masse vergleichen. Die Vorhersage und die Experimente stimmten immer überein. Bis jetzt. Im Jahr 2012 berichtete das Fermilab vorläufige Ergebnisse auf der Grundlage einer Teilmenge an Daten. Sie entdeckten, dass die Masse etwas daneben lag, aber nahe an der Vorhersage. Die Forscher analysierten daraufhin ein Jahrzehnt lang mühsam den gesamten Datensatz. Es wurden zahlreiche interne Gegenkontrollen und jahrelange Computersimulationen durchgeführt, aber niemand durfte die Ergebnisse sehen, bevor die gesamte Berechnung abgeschlossen war. Sie wollten verhindern, dass sich eine Verzerrung in die Analyse einschleicht. Als die Welt der Physik am 7. April 2022 endlich das Ergebnis sah, waren alle überrascht. Physiker messen die Masse von Elementarteilchen in Einheiten von Millionen Elektronenvolt, abgekürzt MeV. Die Masse des W-Bosons betrug 80,433 MeV, 70 Millionen Elektronenvolt mehr als das Standardmodell vorhersagt. Und die Messung ist bis auf 9 MeV genau. Dies ist eine Abweichung von fast dem Achtfachen der Fehlermarge. Das ist etwas Großes. Die Tatsache, dass die gemessene Masse des Webosons nicht mit der im Standardmodell vorhergesagten Masse übereinstimmt, könnte drei Dinge bedeuten. Entweder ist die Mathematik falsch, die Messung ist falsch oder es fehlt etwas im Standardmodell. Also erstens die Mathematik. Die theoretischen Physiker arbeiten seit Jahrzehnten an der Berechnung der Masse des Webosons. Die Berechnungen sind zwar anspruchsvoll, aber die Vorhersage ist solide und wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Die nächste Möglichkeit wäre ein Fehler im Experiment oder in der Analyse. Physiker auf der ganzen Welt sind bereits dabei, das Ergebnis zu überprüfen. Außerdem könnten künftige Experimente am CERN zu einem genaueren Ergebnis führen, das die Fermilab-Masse entweder bestätigt oder widerlegen würde. Doch die Masse scheint dennoch solide zu sein. Bleibt noch die letzte Möglichkeit. Es gibt unerklärliche Teilchen oder Kräfte, die die Verschiebung der Masse des Webosons nach oben verursachen. Schon vor dieser Messung hatten einige Theoretiker mögliche neue Teilchen oder Kräfte vorgeschlagen, die dann zu der beobachteten Abweichung führen könnten. Und ja, es gibt eine Reihe von recht heftigen Rissen im Standardmodell. Und die moderne Teilchenphysik kann eine Vielzahl von Beobachtungen, die unser Universum betreffen, nicht erklären. Aber die Erfolge der Teilchenphysik können nicht ignoriert werden. Das Standardmodell triumphiert weiterhin, wo andere Alternativen versagen. Zudem macht CERN weiterhin sehr faszinierende Entdeckungen. Es wurde ein Experiment entworfen, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigen könnte. Sollte es sich nämlich als richtig erweisen, würde es zeigen, dass Information die fünfte Form von Materie ist, neben fest, flüssig, gasförmig und Plasma. Zudem haben wir hier noch ein weiteres Geheimnis. Tatsächlich könnte es sich bei der Information um die schwer fassbare dunkle Materie handeln, die fast ein Drittel des Universums ausmacht. Das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigt. Klingt recht spannend und wurde in einer neuen Forschungsarbeit der Universität Portsmouth in England veröffentlicht. Der Physiker Dr. Melvin Babson hat bereits Erkenntnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Information Masse hat und dass alle Elementarteilchen, die kleinsten bekannten Bausteine des Universums, Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die menschliche DNA. Ein Experiment, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigt. Klingt recht spannend und wurde in einer neuen Forschungsarbeit der Universität Portsmouth in England veröffentlicht. Der Physiker Dr. Melvin Babson hat bereits Erkenntnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Information Masse hat und dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die menschliche DNA. Aber lasst uns vorher die grundlegende Idee allerdings einmal durchgehen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie war in vielerlei Hinsicht revolutionär. Eine ihrer vielen bahnbrechenden Konsequenzen ist, dass Masse und Energie in Ruhe grundsätzlich austauschbar sind. Die unmittelbare Konsequenz daraus ist, dass man aus Energie Masse, also greifbare Materie, machen kann. Was wiederum erklärt, wie das Universum, wie wir es kennen, beim Urknall entstanden ist, als sich eine Unmenge an Energie in die ersten Teilchen verwandelte. Aber es könnte noch viel, viel mehr dahinter stecken. Im Jahr 2019 schlug der Physiker vor, dass Information gleichwertig mit Masse und Energie ist und als separater Zustand der Materie existiert. Eine Vermutung, die als Äquivalenzprinzip von Masse, Energie und Information bekannt ist. Dies würde bedeuten, dass jedes Stückchen Information eine endliche und quantifizierbare Masse hat. So beispielsweise eine Festplatte voller Information schwerer ist als die gleiche Festplatte ohne Informationen. Das ist eine gewagte Behauptung. In einer neuen Studie will Babson nun Nägel mit Köpfen machen und schlägt ein Experiment vor, mit dem diese Vermutung überprüft werden kann. Zum Experiment kommen wir gleich. Die Hauptidee der Studie ist allerdings, dass Informationen nun mal gelöscht werden können, wenn Materieteilchen ihre entsprechenden Antimaterieteilchen vernichten. Genau durch diesen Prozess, der als Annihilation bekannt ist, wird ein Materieteilchen im Wesentlichen aus der Existenz gelöscht. Der Annihilationsprozess wandelt die gesamte verbleibende Masse der annihilierenden Teilchen in Energie um, typischerweise in Gammaphotonen, also es entsteht Strahlung. Wenn die Teilchen jedoch Informationen enthalten, müssen diese bei der Annihilation ebenfalls erhalten bleiben, sodass einige Photonen mit niedrigerer Energie entstehen. Und in dieser neuen Studie hat Robson genauere Energiewerte der roten Infrarotphotonen vorhergesagt, die aus dieser Informationsauslöschung dann resultieren sollten. Und er hat ein detailliertes Protokoll für den experimentellen Test mit dem Elektron-Positron-Annihilationsprozess erstellt. Der Grundsatz der Masse-Energie-Informations-Äquivalenz, ja, so nennt sich diese Theorie, verbindet allerdings auch Rolf Launders Anwendung der Gesetze der Thermodynamik mit der Informationstheorie, die besagt, dass Information eine andere Form von Energie ist, und Claude Shannons Informationstheorie, die zur Erfindung des ersten digitalen Bits führte. Dieses MEI-Prinzip und seine wichtigste Vorhersage, dass Information Masse hat, nennt Robson die erste Informationsvermutung. Die zweite Vermutung besagt, dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie Lebewesen durch die DNA kodiert sind. In einer anderen aktuellen Studie hat Robson diese zweite Vermutung benutzt, um die Informationsspeicherkapazität aller sichtbaren Materie im Universum zu berechnen. Ihr habt wahrscheinlich diese verrückten Artikel und verrückten Videos gesehen, wie ein Wissenschaftler berechnete die ganze Materie im Universum, bla bla bla. Ja, jedenfalls war das der Wissenschaftler, über den wir hier gerade sprechen. Nun, die Überprüfung solch einer Vermutung ist jedoch recht schwierig. Zum Beispiel haben wir folgendes Problem. So würde laut der Theorie beispielsweise eine digitale Information, oder besser gesagt eine mit Informationen gefüllte 1 Terabyte Festplatte, im Vergleich zur gleichen gelöschten Festplatte nur 2,5 mal 10 hoch minus 25 Kilogramm an Masse gewinnen. Es ist winzig. Die Messung einer solchen winzigen Massenänderung ist selbst für den empfindlichsten oder für die empfindlichste Waage der Welt unmöglich. Also haben wir hier ein Problem. Wir brauchen eine Waage, die sehr, 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 sehr empfindlich ist. Oder ein Experiment, das uns hier Antworten liefern kann. Und wie erhofft hat Robson ein Experiment vorgeschlagen, das beide Vermutungen mithilfe einer Teilchen-Antiteilchen-Kollision testet. Da jedes Teilchen Information enthalten soll, die angeblich eine eigene Masse haben, muss diese Information irgendwo hingehen. Wenn das Teilchen vernichtet wird, in diesem Fall sollte die Information in niederenergetische Infrarotphotonen umgewandelt werden. Das heißt, findet eine Annihilation statt zwischen einem Teilchen und einem Antiteilchen? Nun, sie vernichten sich gegenseitig und ganz normale Gammastrahlung entsteht, oder in dem Fall die besondere Gammastrahlung, die bei einer Annihilation entsteht. Hat das Teilchen allerdings Informationen gespeichert, sollte es jedoch recht niederenergetische Infrarotphotonen rausschießen, die wir dann wiederum erfassen können. Nach Robsons Vorhersagen sollte eine Elektron-Positron-Kollision 2 hochenergetische Gammastrahlen sowie 2 Infrarotphotonen mit einer Wellenlänge von etwa 50 Mikrometern erzeugen. Die Bestätigung der Masse-Energie-Informations-Äquivalenz könnte weitreichende Auswirkungen auf die Physik, die wir kennen, haben. In einem früheren Interview sagte Robson, dass das Universum, wenn seine Vermutungen zutreffen, eine gewaltige Menge an digitaler Information enthalten würde. Er spekulierte, dass in Anbetracht all dieser Dinge die schwer fassbare dunkle Materie nur Information sein könnte. Nur 5% des Universums bestehen aus baryonischer Materie, während der Rest, also 95%, ein wilder Gemisch aus Masse, Energie, aus dunkler Materie und dunkler Energie besteht. Also Dinge, die wir nicht sehen können oder verstehen können. Wir wissen nur, dass sie da ist und dass sie etwas tut. Und dann ist dann noch das Paradoxon des Informationsverlusts bei schwarzen Löchern. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist die Schwerkraft eines schwarzen Lochs so überwältigend, dass nichts innerhalb seines Ereignishorizonts aus seinen Fängen entkommen kann. In den 70er Jahren versuchten Stephen Hawking und seine Mitarbeiter jedoch, unser Verständnis von schwarzen Löchern mit Hilfe der Quantentheorie zu verfeinern. Und eine der zentralen Aussagen der Quantenmechanik lautet, dass Informationen niemals verloren gehen können. Eine der wichtigsten Vorhersagen Hawkings ist, dass schwarze Löcher dann Strahlung aussenden, die heute Hawking-Strahlung genannt wird. Doch mit dieser Vorhersage hatte Hawking die ultimativen Gesetze der Physik, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik gegeneinander aufgespielt. Daher das Informationsverlustparadoxon. Und danke an Hawking für den ewigen Beef zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Das Masse-Energie-Informationsäquivalenz-Prinzip könnte bei der Lösung dieses Paradoxons hilfreich sein. Und schließlich könnte die Masse-Energie-Informationsäquivalenz, versucht das mal ganz schnell dreimal hintereinander zu sagen, Masse-Energie-Informationsäquivalenz, gar nicht so leicht, aber wenn es funktioniert, macht es riesig Spaß. Gut, ich schweife ab. Schließlich könnte die Masse-Energie-Informationsäquivalenz dazu beitragen, eine recht skurrile Debatte zu beenden, die in letzter Zeit viel Beliebtheit erfährt. Die Vorstellung, dass wir alle in einer Computersimulation leben. Die Debatte geht auf eine bahnbrechende Veröffentlichung von Nick Bostrom von der Universität Oxford aus dem Jahr 2003 zurück, in der er die These vertrat, dass eine technologisch versierte Zivilisation mit immenser Rechenleistung neue Realitäten mit Bewusstsein simulieren könnte. Bostrom argumentierte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, nahe bei 1 liegt, also recht gering. Die Theorie der Computersimulation lässt sich zwar leicht verwerfen, aber wenn man dann wirklich darüber nachdenkt, kann man sie auch nicht widerlegen. Wobson glaubt, dass die beiden Vermutungen einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten könnten. Wobsons Theorie und die Experimente und die daraus resultierenden Ergebnisse widersprechen nicht der Quantenmechanik, wie widersprechen nicht der Elektrodynamik, nicht der Thermodynamik oder der klassischen Mechanik oder irgendeiner Mechanik. Sie ergänzen die Physik lediglich um etwas Neues und unglaublich Spannendes. Das Labor der Rice University manipulierte ultrakalte Rydberg-Atome, um Quantenwechselwirkung zu simulieren, und sie entdeckten dabei was Bahnbrechendes. Aber fangen wir von vorne an. Unser räumliches Vorstellungsvermögen reicht nicht über die bekannten 3 Dimensionen hinaus. Es gibt natürlich eine 4., die Dimension der Zeit. Aber dennoch hat es die Wissenschaftler nicht davon abgehalten, mit dem zu spielen, was viel weiter darüber hinausgeht. Die Physiker der Rice University gehen in einem neuen Experiment an die Grenzen des Raums. Sie haben gelernt, Elektronen in riesigen Rydberg-Atomen so präzise zu kontrollieren, dass sie einzigartige, synthetische Dimensionen erschaffen können. Brechen wir mal kurz den Prozess an, den die Wissenschaftler hier angeregt haben. Und ich gehe jetzt erstmal den Prozess oder das Experiment grob durch und dann besprechen wir nochmal alles im Detail und ein bisschen vereinfachter. Oder eben nicht, sonst wäre es ja nicht Entropy. Das RICE-Team hat eine Technik entwickelt, um Rydberg-Zustände ultrakalter Strontium-Atome zu erzeugen. Sie legen elektrische Resonanzfelder im Mikrowellenbereich an, um viele Zustände miteinander zu koppeln. Ein Rydberg-Zustand tritt dann auf, wenn ein Elektron im Atom energetisch in einen hoch angeregten Zustand versetzt wird, der dann seine Umlaufbahn so vergrößert, dass das Atom 1000-mal größer wird als normal. Das fassen wir jetzt also nochmal kurz zusammen und erklären den Prozess nochmal im Detail. Die Physiker erzeugten diese synthetischen Dimensionen in Atomen, indem sie sie in die dafür notwendigen Rydberg-Zustände zwangen und die Umlaufbahn der Elektronen so vergrößerten, dass die Atome 1000-mal größer als normal wurden. Die Forscher setzten Mikrowellen ein, um benachbarte Energieniveaus zu koppeln und zu kontrollieren. Energieniveaus kann man sich wie Ebenen vorstellen, auf denen sich Elektronen um das Atom herum befinden können. Diese durch die Kopplung zusammengeführt, verwirren das Elektron ein wenig. Die Elektronen, die dann durch die Energiezufuhr die Energieniveaus wechseln wollen, tunneln durch die Barriere, die durch die Kopplung entstanden ist, um dann diese Dimensionen zu erzeugen. Die Forscher gehen davon aus, dass dieses faszinierende Phänomen ein wichtiges Werkzeug für Quantensimulationen sein wird. Das war allerdings eine recht komplizierte Erklärung. Wir wären hier allerdings nicht bei dem Kanal Entropy, wenn wir das nicht zumindest ein wenig besser verstehen wollen würden. Also, was ist überhaupt ein Rydberg-Zustand? Ein Rydberg-Zustand, benannt nach dem schwedischen Physiker Johannes Rydberg, ist ein quantenmechanischer Zustand eines Atoms, Ions oder Moleküls, bei dem der äußerste Elektron, oder das äußerste Elektron, das müsst ihr mir mal in den Kommentaren erklären, wesentlich weiter vom Zentrum entfernt ist als im normalen Grundzustand. Ein Atom in einem solchen Zustand wird als Rydberg-Atom bezeichnet. Aufgrund ihrer im Vergleich zu gewöhnlichen Atomen großen Ausdehnung und großen Anzahl an eng benachbarten oder fast enttarnten Energieniveaus Daher die Kupplung: Reagieren Rydberg-Atome besonders empfindlich auf elektrische und magnetische Felder? So zeigt ein Rydberg-Atom, das durch einen verspiegelten Hohlraum mit einem einzigen darin gefangenen Photon hindurchfliegt, Veränderung seiner Wellenfunktion. Damit kann zum Beispiel die Anwesenheit des Photons nachgewiesen werden, ohne es allerdings weiter zu beeinflussen. Das ist die sogenannte Quantum Non-Demolition-Messung. Ultrakalte Rydberg-Atome befinden sich etwa ein Millionstel eines Grades über dem absoluten Nullpunkt. Durch präzise und flexible Manipulation der Elektronenbewegung haben Forscher der Rice Quantum Initiative gitterähnliche Rydberg-Niveaus auf eine Weise gekoppelt, die Aspekte realer Materie simuliert. Die Techniken könnten auch dazu beitragen, Systeme zu realisieren, die im realen dreidimensionalen Raum nicht realisierbar sind, um so eine leistungsstarke neue Plattform für die Quantenforschung zu schaffen. Wir könnten hier künstliche Dimensionen erschaffen, die uns die Quantenwelt so richtig offenlegt. Ihr merkt schon, das ist eine ziemlich große Sache. Also wer sitzt da eigentlich dahinter? Nun, dahinter sitzen die Physiker Tom Killian, Barry Dunning und Caden Hazard. Alle Mitglieder dieser Initiative beschreiben die Forschungsarbeit zusammen mit dem Hauptautor und Doktoranden Soumya Kanungu in einem in Nature Communications veröffentlichten Artikel. Die Studie baut auf früheren Arbeiten zu Rydberg-Atomen, die Killian und Dunning 2018 erstmals erforschten. Und ja, ich werde das jetzt öfters machen in diesem Video, um die Thematik gerade so verständlich wie nur möglich auszudrücken. Fassen wir also nochmal zusammen. Rydberg-Atome besitzen viele regelmäßig angeordnete Quantenenergieniveaus, die durch Mikrowellen gekoppelt werden können, die es dann dem hoch angeregten Elektron ermöglichen, sich von Niveau zu bewegen. Die Dynamik in dieser synthetischen Dimension ist mathematisch äquivalent zu einem Teilchen, das sich zwischen Gitterplätzen in einem echten Kristall bewegt. In einem typischen Schulphysikexperiment kann man die Lichtemissionslinien von Atomen sehen, die den Übergängen von einem Energieniveau zum anderen entsprechen. So Hazard, Professor der Physik und Astronomie, der die theoretische Grundlage für die Studie in mehreren früheren Arbeiten geschaffen hat. Das Neuartige allerdings bei dieser Arbeit ist, dass sich die Wissenschaftler jede Ebene als einen Ort im Raum vorstellen können. Indem sie verschiedene Wellenlängen des Lichts hineinschicken, können sie Ebenen koppeln. Sie können die Ebenen wie Teilchen aussehen lassen, die sich einfach zwischen verschiedenen Orten im Raum bewegen. Wir können die Wechselwirkung und die Art und Weise, wie sich die Teilchen bewegen, einrichten und alle wichtigen physikalischen Eigenschaften eines viel komplizierten Systems somit erfassen. Das sagte Killian, Professor für Physik und Astronomie an der Rice University und Dekan der Wies School of Natural Sciences. Sie haben es geschafft, Elektronen in gigantischen Rydberg-Atomen mit solcher Präzision zu manipulieren, dass sie synthetische Dimensionen erschaffen haben. Und das wirklich Spannende wird sein, wenn sich mehrere Rydberg-Atome zusammenbringen, um wechselwirkende Teilchen in diesen synthetischen Raum zu erzeugen. Damit werden sie in der Lage sein, Physik zu betreiben, die auf einem klassischen System wie einem Computer einfach nicht simuliert werden kann. Wir bleiben also sehr gespannt, was uns die Forschung des Teams in der Zukunft noch zeigen wird. Und nochmal eine letzte Zusammenfassung, denn wie gesagt, das müssen wir nochmal vernünftig verstehen. Normalerweise emittiert nämlich ein Elektron, wenn es ein Energieniveau wechselt, Licht. Wenn Elektronen von einem, das heißt weiter entfernten Energieniveau, zu einem niedrigeren Energieniveau springen, müssen sie etwas Energie verlieren, um ihren neuen Status zu erhalten. Diese Energie kann in Form von Licht, Röntgenstrahlung, UV-Strahlung und so weiter verloren gehen. Da wir wissen, wie viele verschiedene Energieniveaus es in den Atomen eines jeden einzelnen Elementes gibt und wie viel Energie jedes dieser Orbitale hat, müssen die Elektronen, die von einem Niveau zum anderen springen, unterschiedliche, aber feste Energiemengen verlieren. Dies gehört aber mehr zu einer anderen Episode. Wenn aber in unserem Fall die Energieniveaus zu einem gekoppelten Zustand zusammenwachsen, sieht die Sache ein wenig anders aus. Dieser gekoppelte Zustand entsteht durch die Mikrowellen, die die Energieniveaus bestrahlen. Somit wird eine Ebene erreicht oder kreiert, auf der sich ein Elektron kontrollieren lässt. Bevor wir allerdings weitere Forschung betreiben werden, müssen wir die Sache mit den Energieniveaus und den Elektronen besser verstehen. Sind die Gesetze der Physik, die hier eine sehr wichtige Rolle spielen, wirklich unumgänglich? Oder sind das hier alles mehr Richtlinien als Gesetze? Als Forscher am Large Hadron Collider 2012 das schwer fassbare Higgs-Teilchen entdeckten, war dies ein Meilenstein für die Teilchenphysik. Es löste ein sehr heikles Problem, das seit langem bestand, indem es das Standardmodell der Teilchenphysik bestätigte und dessen Gültigkeit ermöglichte. Doch wie es bei neuen Entdeckungen oft der Fall ist, wurden zwar einige Fragen eindeutig beantwortet, aber andere tauchten auf. Im Falle des Higgs-Boson ist eine dieser Fragen seine Masse. Nach den Vorhersagen, die wir haben, müsste das Teilchen etwa dreimal so schwer sein, wie die Masse, die es eigentlich besitzt. Und dafür gibt es eine neue und bahnbrechende Theorie, die Multiversen mit einschließt. Aber zuerst müssen wir besprechen, was das Higgs-Boson überhaupt ist und warum es so wichtig ist. Das Higgs-Boson oder Higgs-Teilchen ist ein nach dem britischen Physiker Peter Higgs benanntes Elementarteilchen aus dem Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Es ist elektrisch neutral, hat den Spin 0 und zerfällt nach sehr kurzer Zeit. Das macht ihn aber noch nicht besonders. Das Higgs-Teilchen gehört nämlich zu dem Higgs-Mechanismus. Durch den Higgs-Mechanismus wird beschrieben, wie die grundlegende Eigenschaft Masse auf der Ebene der Elementarteilchen zustande kommt. Als zentraler Bestandteil des Standardmodells der Elementarteilchenphysik erklärt der Mechanismus, warum bestimmte Austauschteilchen nicht die Masse Null besitzen. Demnach gewinnen sie ihre Masse durch Wechselwirkung mit dem sogenannten Higgs-Feld, welches im ganzen Universum allgegenwärtig ist. Auch die Massen aller anderen massebehafteten Elementarteilchen, wie Elektronen und Quarks, werden hierbei als Folge der Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld erklärt. Aber wie hängt das Higgs-Feld mit dem Higgs-Teilchen zusammen? Der Higgs-Mechanismus zeigt, dass die in der ursprünglichen Gleichung der Theorie masselosen W- und Z-Bosonen in allen weiteren Gleichungen so erscheinen können, wie Teilchen mit einer bestimmten Masse. Dazu muss man sie mit einem weiteren physikalischen Feld in Wechselwirkung bringen, dem Higgs-Feld. Die elementaren Anregungen des Higgs-Feldes sind die Higgs-Bosonen. Durch ihre Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld werden dann auch die Massen der fermionischen Elementarteilchen, also Quarks und Leptonen, erklärt. Und das führt zu allerlei Problemen, denn in vereinfachter Darstellung wird häufig das Higgs-Boson pauschal als Ursache von Masse dargestellt. Dies ist allerdings aus mehreren Gründen falsch oder besser gesagt unpräzise. Zum einen ist es das Higgs-Feld, das überall mit gleicher Stärke vorhanden ist und mit den Elementarteilchen des Standardmodells eine Wechselwirkung hat. Und die Higgs-Bosonen ermöglichen es nur. Dies führt zu der Masse des Higgs-Bosons selbst. Diese wird nicht erst aus einer Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld erklärt, sondern im Standardmodell als eine Voraussetzung angenommen, um den Higgs-Mechanismus überhaupt erst zu ermöglichen. Und die durch das Higgs-Feld entstandenen Massewerte der Teilchen tragen auch nur 1% zur Masse der gewöhnlichen Materie bei. 99% der Masse tritt allein aus der starken Bindung zwischen den Quarks und den Nukleonen der Atomkerne hervor. Die durch das Higgs-Feld erzeugten Massen der Quarks und der Elektronen tragen das restliche 1% bei. Auch wenn wir das alles wissen, hat das Higgs-Boson seine Geheimnisse. Warum hat das Higgs-Boson eine viel geringere Masse als erwartet? Nun, Wissenschaftler sind sich nicht sicher, warum es nicht schwerer ist, aber eine neue Arbeit zeigt eine faszinierende Lösung auf. Laut den Physikern Raphael Tito de Agnolo von einer Universität, die ich nicht aussprechen kann, in Frankreich und Daniele Teressi vom CERN, kann das Problem gelöst werden, wenn das Universum zum Zeitpunkt des Urknalls aus vielen Universen bestand. Ein Multiversum. Die Berechnungen der Physiker lösen nicht nur die Masse des Higgs-Bosons, sondern auch ein scheinbar nicht damit zusammenhängendes Problem des Standardmodells. Die Erhaltung der Symmetrie in der starken Kraft, die die Elementarteilchen bindet, aus denen alle normale Materie besteht. Nach dem Modell des Teams besteht das Universum aus einer Vielzahl von Universen. Jedes Universum in diesem Multiversum hat eine andere Masse für das Higgs-Boson. Einige sehr schwer, andere sehr leicht. Anschließend berechneten die Physiker, wie sich diese Universen im Laufe der Zeit entwickeln würden. Sie fanden heraus, dass Universen mit schwereren Higgs-Bosonen eher instabil wurden und sehr schnell in einem Big Crunch zusammenbrachen, in einem Bruchteil der Sekunde. Ein Becrunch ist übrigens in der Kosmologie ein hypothetisches zeitliches Ende des Universums. Dabei kollabiert das Universum unter der Wirkung der Gravitationskraft immer stärker, bis es schließlich in einer Art von umgekehrten Urknall, dem Big Crunch, endet und somit völlig verschwindet. Die Universen mit leichteren Higgs-Bosonen überlebten allerdings, da sie der Gravitation widerstehen konnten. Nach diesem Szenario ist unser Universum vielleicht als einziger Überlebender des katastrophalen Zusammenbruchs des Multiversums mit einem sehr leichten Higgs-Boson hervorgegangen. Doch bei dieser Theorie trat etwas Merkwürdiges hervor. Und eigentlich müssten wir das in einer anderen Folge besprechen, weil es sehr umfangreich ist, aber ich versuche es runterzubrechen. Die starke Kraft ist eine der fundamentalen Kräfte des Universums. Sie bindet fundamentale Teilchen, also Quarks, die dann wiederum zu Protonen und Neutronen werden und bindet dann diese Protonen und Neutronen zu Atomkernen. Sie ist also ziemlich wichtig für die Existenz von, allem. Diese Theorie, die die starke Kraft beschreibt, sie heißt Quantenchromodynamik. In den meisten Modellen der Quantenchromodynamik müssen die starken Atomkräfte nicht mit der sogenannten Ladungsparitätssymmetrie oder CP-Symmetrie übereinstimmen. Aus irgendeinem Grund tun sie es aber doch. Dies ist als das Problem der starken CP bekannt. Und genau das Problem behandeln wir nochmal in einer anderen Folge, da das unseren Rahmen komplett sprengen würde. Die Agnolo und Teresi fanden heraus, dass symmetrische starke Wechselwirkungen ebenfalls dazu beitragen, einen Crunch zu verhindern. Eine Kombination aus leichten Higgs-Bosonen und CP-Symmetrie in der starken Kraft könnte also dazu beigetragen haben, dass unser Universum langfristig überlebt hat, während andere Universen aus dem Leben geblinkt wurden.
I am inevitable.
Dies ist natürlich theoretisch und dies ist nur eine von vielen möglichen Erklärungen für die Masse des Higgs-Bosons. Aber es bietet Möglichkeiten, um einige der anderen großen Rätsel des Universums zu lösen. Unser Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach und allgemeingültig ist und diese beiden scheinbar unverbundenen Rätsel auf einmal löst, so Teresi. Die Untersuchung des Higgs-Bosons ist keine leichte Aufgabe, denn es hat eine Lebensdauer von etwa einer Septillionstel Sekunde, bevor es in weniger massive Teilchen zerfällt. Physiker versuchen, das Higgs-Boson zu verstehen, indem sie diese weniger massereichen Teilchen untersuchen. Aber dies ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Künftige experimentelle Arbeiten sollten es ermöglichen, die Theorie des Teams zu überprüfen, da ihre Arbeit auch die Existenz eines neuen Teilchens vorhersagte. Der Large Hadron Collider soll noch in diesem Jahr wieder in Betrieb genommen werden, nachdem er Anfang 2019 für Modernisierungsarbeiten abgeschaltet wurde. Es wird einfach nur spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen. Die Theorie besagt, dass es beim Urknall mehrere Universen gab, die jeweils eine Art des Higgs-Bosons besessen haben. Einige davon waren leichter, die anderen schwerer. Die Universen mit dem schweren Higgs-Boson haben es nicht überlebt, da die schwere Masse des Higgs-Bosons das Universum in sich zusammenfallen ließ und die leichteren konnten sich normal weiterentwickeln und die Inflation einleiten. Die Forschungsergebnisse wurden inzwischen in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Doch am CERN werden fleißig weiterhin tolle Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Entdeckung des X-Teilchens. Ein unglaublich seltenes Teilchen, vorher nur theoretisch dagewesen, wurde endlich entdeckt. Dieses Teilchen war möglicherweise selbst bei dem Urknall dabei. Schaut euch unbedingt das Video hier an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir, Instagram, Podcast und so weiter und so fort. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.